Moin, ich bin Thorsten Joost, Moderator der AIDA Radio Primetime Show. Die hört ihr immer Montag bis Freitag von 16 bis 19 Uhr über DAB Plus deutschlandweit. Und hier in diesem Podcast Best of Primetime Show, da gibt es dann immer die Zusammenfassung, also die Highlights der kompletten Woche aus den jeweiligen Sendungen. So war in dieser Woche Franz Neumeier bei mir zu Gast. Er ist Kreuzfahrtblogger. Wie die Idee entstand, das überhaupt zu machen, was ihn so daran fasziniert, darüber haben wir gesprochen. Aktuell läuft ja bei Vox die Sendung Herz an Bord und im Moment haben wir dienstags immer die Kandidatinnen zu Gast. Und die erste Kandidatin, Anne Vogler, war diese Woche bei mir zu Gast. Der Staffkapitän Frank Jacobi hat mir etwas über seinen Tagesablauf erzählt, über seine Karriere, darüber, ja, mit welchen Ideen und Plänen er so in diese nautische Karriere gestartet ist. Der Künstler Stefan Becker hat mir einen Einblick in seine Kunst gegeben und klar, am Karfreitag, da haben wir über Ostern gesprochen, über die unterschiedlichen Bräuche, die es so gibt. Wir haben eine Osterscheune vorgestellt, harmonisches Ostern, wie läuft das am besten ab? Und die Highlights aus all diesen Sendungen, die gibt es jetzt. Viel Spaß mit dem Best of Primetime Show Podcast.
Die AIDA Radio Primetime Show.
AIDA Radio, die Primetime-Show. Schönen Feierabend, wenn es denn schon soweit ist bei euch. Franz Neumeier ist heute bei mir zu Gast. Er ist mir zugeschaltet. Und Franz, du hast den Blog Cruise Tricks, der Kreuzfahrtratgeber, ins Leben gerufen. Die Idee damals, du hast Kreuzfahrten gemacht und hast dann gesagt, so, jetzt nicht nur in Foren beantworten, sondern ich mache eine eigene Seite. Und dann hast du das Ganze aufgesetzt. Was war dir zu Beginn wichtig mit deiner journalistischen Ausbildung, mit dem Hintergrund, natürlich auch die entsprechenden Infos rüberzubringen? Oder wie bist du es angegangen?
Ja, also im Grunde ist das, bis heute hat sich das nicht so groß geändert. Ich stelle neue Schiffe vor, die auf den Markt kommen, sehr ausführlich, um den Leuten einfach ein Gefühl dafür zu bekommen, wenn ich dieses Schiff buche. Und meine Kreuzfahrt ist manchmal ja nicht so super billig. Ich investiere da mehrere tausend Euro, da will ich eigentlich vorher wissen, was mich erwartet. Das war so der Gedanke, was erwartet mich auf diesem Schiff? Das wirklich sehr, sehr ausführlich und neutral zu beschreiben. Also nicht meine persönliche Meinung und meinen persönlichen Geschmack in den Vordergrund zu rücken, sondern wirklich eben journalistisch die Schiffe zu beschreiben. Das ist der eine Aspekt. Und der andere Aspekt ist, so viel wie möglich Service-Themen zu geben, Tipps und Tricks zu geben. Also, was kostet das Internet an Bord und wie schnell ist es? Wie komme ich eigentlich mit dem Auto zum Schiff und wo kann ich im Hafen parken? Welche Reiseversicherungen, welchen Reisepass vielleicht brauche ich? Packtipps für den Koffer. Das Thema Trinkgeld ist ja bei manchen Reedereien ein ganz großes, weil es so richtig teuer werden kann, wenn man diese Pflicht-Trinkgelder oder Trinkgeldempfehlungen macht. Was kosten Getränke an Bord? Ich kann ja nicht in die nächste Bar gehen, wo es billiger ist, sondern ich bin darauf angewiesen, was es auf diesem Schiff kostet. Also lauter solche Themen sind mir da ganz wichtig, einfach wieder, gerade auch für Erstkreuzfahrer oder für solche, die mal eine andere Reederei ausprobieren wollen, ein Gefühl dafür zu geben, was erwartet mich da?
Ja, und wie oft holst du dir diese Inspiration für deine Geschichten? Also wie oft bist du an Bord?
Oh, ich bin ziemlich viel an Bord. Manchmal übertreibe ich so ein bisschen. Ich bin so im Schnitt 90 bis 100 Tage im Jahr ungefähr, bin ich wirklich an Bord.
Wow.
Ich glaube, mein extremstes Jahr waren mal 125 Tage. Mhm. Da habe ich aber dann schon gemerkt, man kann dann noch auf dem Schiff fahren, aber man hat irgendwann dazwischen nicht mehr die Zeit, das alles abzuarbeiten. Also so diese 90 bis 100 Tage habe ich für mich als gesundes Mittelmaß gefunden.
Ja. Und die Themen gehen nicht aus, ne? Ich meine, du bist Journalist, das ist ja deine Aufgabe, auch Themen zu finden, aber die Themen gehen nicht aus, ne?
Das ist ganz erstaunlich, ja. Also ich habe jetzt mit einem Podcast, mit einem Partner auch vor 10 Jahren genau einen Podcast angefangen. Und da war tatsächlich von Anfang an meine größte Sorge, wir machen einmal in der Woche, inzwischen machen wir es alle 2 Wochen, die größte Sorge, was machen wir eigentlich an Themen? Wir sind jetzt bei Folge 325, glaube ich. Und meine Befürchtung am Anfang war, dass spätestens nach der 30. Episode uns die Themen ausgehen. Aber die Liste der Themen, die ich gerne machen würde, ist wird jede Woche länger. Also die Themen gehen einem da nicht aus.
Heute ist Anne Vogler bei mir zu Gast. Sie ist eine der 4 Kandidatinnen von Herz an Bord. Zweite Staffel wurde an Bord von AIDA Cosma gedreht, worüber wir uns natürlich von AIDA sehr gefreut haben. Und wenn ich Anne so zuhöre, auch bei ihr und sie auch sehe, da leuchten die Augen, wenn sie an die Dreharbeiten denkt. Und ja, wie sehr haben denn die Augen geleuchtet, als du selber dich im Fernsehen gesehen hast letzte Woche?
Ja, gute Frage. Ich schwankte tatsächlich immer zwischen so, ah, das wird richtig gut und oh Gott, wie werde ich wohl wirken? Also es war eine ganz starke Ambivalenz da. Und ja, dann habe ich die allerersten Bilder gesehen und dachte nur so, puh, gar nicht mal so übel, Baby. Nein, ich dachte wirklich so, okay, Sorgen umsonst gemacht, es ist alles gut, es ist alles entspannt. Ich bin dort ich werde dort authentisch gezeigt und ich darf stolz darauf sein.
Ja, es ist wie so oft, man macht sich im Vorfeld viel zu viele Gedanken, anstatt erstmal abzuwarten. Vielleicht kurz nochmal zum Konzept der Show, für diejenigen, die das letzte Woche nicht gesehen haben, die auch die erste Staffel vielleicht nicht gesehen haben, wie genau läuft es ab? Also da wart ihr, so, und dann ging es los mit der Vorstellung, oder wie läuft das?
Ja, also wir sind vier Mädels und haben durch Wayne Carpendale die Möglichkeit, jeweils 6 unterschiedliche Männer kennenzulernen, die Wayne für uns ausgesucht hat. Und lernen Kandidat 1 kennen, dann Kandidat 2 und dann dürfen wir uns entscheiden, ob wir den ersten oder den zweiten weitertreffen möchten. Und so geht es dann weiter, bis wir die 6 Kandidaten kennengelernt haben. Und die Besonderheit in dieser Staffel ist, dass wir 6 Kandidaten statt 5 Kandidaten kennenlernen. Das ist natürlich nochmal eine Challenge mehr.
Aber wie ist denn das so? Weil ich kann mir vorstellen, du bist wahrscheinlich so wie jeder Mensch. Du gehst irgendwo hin und suchst dir einen Menschen aus, einen anderen, mit dem du gerne dich vielleicht erstmal, mit dem du erstmal reden möchtest. Wie ist das, wenn dir auf einmal jemand vorgestellt wird? Also dich so quasi die Anfänge von so einem Kuppeln. Wie war das da?
Ich finde diese Art von Dating besonders, weil sie eben anders ist. Es sind jetzt mir eben Männer vorgestellt worden, die ich vielleicht auf der Straße auf dem ersten Blick nicht hätte kennenlernen wollen. Von daher fand ich, das ist eine super Möglichkeit, mal auf ganz andere Dinge achten zu können und den Menschen auf diese Art und Weise kennenzulernen.
Lass uns mal so ein bisschen ins Eingemachte gehen. Was sind denn deiner Meinung nach so die wichtigsten Eigenschaften, wenn du einen potenziellen Partner dir aussuchst?
Also ich sage mal, ich habe 5 Standards beim Dating, die mir unfassbar wichtig sind. Erstens Sicherheit. Das heißt, der Mann muss etwas ausstrahlen, wo ich mich einfach sicher fühle und nicht irgendeine Energie ausstrahlen, wo ich ganz unsicher in mir bin. Zweitens Humor. Der muss einfach übereinstimmen. Da habe ich nämlich schon ganz andere Erfahrungen gemacht. Von daher Humor ist mir auch unfassbar wichtig. Dazu emotionale und körperliche Verfügbarkeit. Das heißt, Fernbeziehung schwierig, könnte ich auf Dauer nicht aushalten. Für den Anfang wäre es in Ordnung. Emotionale Verfügbarkeit spricht natürlich für sich. Zuverlässigkeit. Ganz, ganz, ganz wichtig. Ich bin ein zuverlässiger Mensch und wünsche mir das auch von meinem Gegenüber. Und zu guter Letzt Wärme. Wärme soll er ausstrahlen. Und das finde ich sehr, sehr, sehr wichtig. Ja, das sind so meine Top 5, die auch unverhandelbar sind. Und wenn ein Mann all das mitbringt, hat er schon mal sehr gute Karten.
Heute mit dem Staffkapitän Frank Jacobi, der mir zugeschaltet ist. Und wir haben vorhin schon erzählt, also 12 Jahre Bundesmarine, dann Studium, dann AIDA. Ich behaupte mal, es gibt leichte Unterschiede zwischen AIDA und der Bundesmarine. Was ist denn so der größte Unterschied?
Die gibt es auf jeden Fall. Fängt schon an bei der Farbe der Außenhaut, die natürlich unterschiedlich ist. Von den Marineschiffen zu unseren schönen weiß angemalten Kussmund. Schiffen und ja, das ist ganz einfach, das soziale Leben, die Kammern, das miteinander zusammenleben, das ist wesentlich enger und das ist sicherlich auch noch, obwohl ich jetzt schon viele Jahre raus bin, aber die Schiffe haben sich nicht großartig geändert, jedenfalls vom Platz nicht und auch das Zusammenleben an Bord sicherlich nicht. Es ist natürlich sehr, sehr viel familiärer auf dem Marineschiff, na klar, weil man wenig Platz für viele Leute hat. Ja. Aber das ganze soziale Umfeld, also wir hatten damals kein Internet und ich weiß nicht, wie es heute ist mittlerweile, Telefone auch nur zu benutzen, wenn das Schiff irgendwo oder das Boot irgendwo mal im Hafen lag übers Wochenende, ansonsten gar nicht. Also da waren dann auch schon, wenn man so 14 Tage auf See war, da gab es dann auch schon mal so 3-4 Tage hintereinander, wo man keinen Kontakt zur Familie hatte. Und das sind doch schon so die größten Unterschiede verglichen zur Kreuzfahrt.
War denn für dich auch klar, dass du in ein Kreuzfahrtunternehmen gehst oder war auch mal hier Tanker oder Container, war das auch mal ein Thema?
Das war am Anfang des Studiums sicherlich ein Thema, weil ich mich da auch noch nicht so mit der Kreuzfahrt auseinandergesetzt hatte, muss ich ehrlich sagen. Hab dann aber Ich habe zwei Praktikas gemacht während meines Studiums und 2009 das zweite Praktikum. Da ging es mit einem, es war eine schöne Reise, ging es mit einem Containerschiff zurück von Südamerika nach Hamburg. Und ich habe dann kurz vor Hamburg in Rotterdam tatsächlich bei minus 15 Grad festgestellt, dass, du lachst, aber es ist tatsächlich so. Ich glaube, es war morgens um 1 oder 1:30, dass Containerstapeln oder Containerzählen an Oberdeck doch nicht das ist, okay, was ich für den Rest meines Lebens machen möchte. Und habe dann ab diesem Tag an quasi so langsam aber sicher die Idee mit der Kreuzfahrt entwickelt. Ja.
Okay. So, das heißt also, Studium war die Basis und dann ganz normal Bewerbung und dann kann man da auch schon relativ zügig loslegen, auch mit der Position des dritten Offiziers, was ja so bei den meisten Nautikern ist, die bei mir hier zu Gast sind, die erzählen immer, ja, dritter Offizier ist so die erste Position. Wie war das bei dir?
Bei mir war das ein bisschen anders, denn als ich mich dann nach dem Studium beworben hatte im Jahr 2011, gab es tatsächlich keine Vakanz, also es war keine Stelle frei. Und dazu kommt auch noch erschwerend, dass ich direkt vom Studium kam und dann AIDA nimmt ja immer gerne Leute, die schon so ein bisschen Erfahrung hatten. Ja. Man kann aber natürlich jetzt die Erfahrung aus der Marine jetzt nicht gleichsetzen mit Erfahrungen von einem Containerschiff oder irgendeinem anderen größeren Schiff. Und ich konnte dann aber glücklicherweise den Kontakt zu Mike Herzog herstellen. Der ja damals für die Nautica verantwortlich war. Und habe dann mit ihm vereinbart, als Praktikant quasi bei AIDA anzufangen, obwohl ich komplett fertig mit dem Studium war und auch komplett zertifiziert alle Zeugnisse hatte, die ich brauchte, um als nautischer Offizier anzufangen. Und aufgrund einer Personalverschiebung wurde ich eine Woche, bevor mein Praktikum quasi zu Ende war, wurde ich zum dritten Offizier befördert, wurde dann die letzte Woche noch als Dritter eingesetzt, ging dann ganz normal in Urlaub und hatte damit meinen Festvertrag in der Tasche.
Heute ist mir der Künstler Stefan Becker zugeschaltet. Seine Werke sind auch an Bord unserer Schiffe zu finden. Und die Frage natürlich jetzt auch, welche Werke sind das denn? Also wenn ich das vorher so richtig verstanden habe, ist es hauptsächlich die Radiertechnik ausschließlich oder mit was arbeiten Sie?
Nein, ist nicht ausschließlich. Die Stadtansichten erarbeite ich entweder als Radierungen, das heißt als geätzte Kupferstiche, die dann in sehr speziellen Verfahren weiter ausdifferenziert werden, danach verstrahlt und dann als Druckplatte von mir oder von meiner Druckerin gedruckt werden. Daneben entstehen die Stadtansichten auch als Zeichnungen, zum Teil als sehr, sehr große Zeichnungen mit Acryl und Graphit. Und im neuesten Katalog sind dann auch sehr viele Aquarelle und Aquarelle-Mischtechniken zwischen Aquarell, Tusche und Kreide vertreten.
Wie findet denn ein Künstler seine Techniken? Also ist es einfach so etwas, das gefällt mir als Künstler am besten, da fühle ich mich am wohlsten, da klappt es am besten? Oder wie war das bei Ihnen?
Ja, bei mir war das so, dass ich als junger Student alles Mögliche aufgesaugt habe im Gebiet der Stadtzeichnung und dann sehr, sehr intensiv, eigentlich über mehrere Jahre, ganz traditionell künstlerisch kopiert habe. Ich habe sicherlich ein Jahr mindestens 20, 30, 40, 50 Aquarelle von William Turner zum Beispiel kopiert. Ich habe in der Radierung sehr intensiv mich mit Horst Janssen beschäftigt, mit Rembrandt und der Technik. Habe zum Teil die Sachen auch da kopiert zu Trainingszwecken. Und nach so 5 bis 10 Jahren, indem ich alles Mögliche getestet habe und alles Mögliche nachempfunden habe und über alles Mögliche gelesen habe, wie die technischen Feinheiten bei den einzelnen Künstlern auch zu sehen sind, hat sich dann eine eigene Stilistik entwickelt und dann so bis zu meinen mittleren 30er Jahren weiter verfeinert, sodass ich schon heute davon ausgehe, dass ich auch im Seitenblick beim Spaziergang durch eine Stadt und einer Galerie meine Arbeit erkennen würde.
Heute ist Karfreitag, es ist frei. Die Osterfeiertage machen also gute Laune, und zwar allen Menschen, egal ob gläubig oder nicht. Natürlich ist Ostern das wichtigste und höchste Fest des Christentums. Die Christen feiern die Auferstehung von Jesu Christus. Aber auch in anderen Kulturen wird um diese Zeit der Frühling gefeiert, das Erwachen der Natur, die Vorfreude auf den Sommer. Warum die Ostertage für uns so wichtig sind und wie richtig damit umgegangen wird, das klären wir jetzt mit unserem Experten Matthias Herzog. Er ist Vortragsredner, Bestsellerautor und Mentaltrainer. Herr Herzog, warum finden wir alle die freien Tage genau in dieser Jahreszeit so toll?
Ah, der Wechsel von kalt zu warm, von grau zu bunt und von dunkel zu hell setzt enorme Energie frei, der sich die wenigsten von uns entziehen können. Und mit jeder Faser signalisiert uns der Frühling Neubeginn, Aufbruch und Leben. Und diese Jahreszeit bietet einfach perfekte Bedingungen, mit seinen Lieben etwas gemeinsam zu unternehmen.
Frühjahrsputz, Lammbraten, Verwandtschaftsbesuch, die Radtour. So viel wird in der Euphorie geplant, aber was können wir tun, um uns mit unserer Aufbruchstimmung nicht zu überfordern?
Euphorie kann uns die Sinne vernebeln. Machen wir zu viel auf einmal, verlieren wir schnell den Überblick, machen nichts richtig und verlieren die Motivation. Deshalb ist es wichtig, dass wir bei unseren Projekten Prioritäten festlegen. A für hohe Priorität, B mittlere, C niedrige Priorität und D delegieren, also ein anderer macht's für uns. Und kombinieren Sie gerne ein A-Projekt mit einem C-Projekt, aber bei zwei A-Projekten gleichzeitig sollten wir uns zum Beispiel Unterstützung suchen.
Warum haben auch Erwachsene Spaß am Brauch des Eierversteckens, tun das aber am liebsten für Kinder und sehen zu, wie die suchen und finden?
Etwas zu verstecken macht uns Erwachsenen selbst Freude, und wenn andere es dann suchen und finden, ist das verbunden mit Spannung und dem Überraschungsmoment. Und der Finder hat selbst große Freude dabei. Und wir lieben es, anderen eine Freude zu bereiten. Das macht uns selbst auch glücklich. Und Kinder freuen sich bekanntlich noch viel intensiver als wir Erwachsenen. Da spielen auch unsere Glückshormone Teletubby auf Ecstasy.
Ostern steckt ja voller Traditionen und Bräuche, Beispiel Osterfeuer. Was fasziniert uns denn eigentlich so sehr an diesen Traditionen und Bräuchen?
Ja, Traditionen sind etwas Wunderbares. Fast jede Familie hat sie, viele zelebrieren sie, oftmals über Generationen hinweg. Und in der heutigen, schnelllebigen Zeit geraten Traditionen für viele Menschen leider in Vergessenheit. Und da kommt Ostern natürlich jetzt genau richtig, sich wieder auf Familientraditionen zu besinnen und diese gemeinsam zu feiern.
Dann auf ein fröhliches, entspanntes Osterwochenende mit der gesamten Familie und natürlich viel Erfolg bei der Eiersuche. Dankeschön, Matthias Herzog, für diese hilfreichen Ideen.
Die AIDA Radio Primetime Show.
Hallo Thorsten Jost noch einmal hier. Das waren sie also, die Highlights dieser Woche, die Gäste in der AIDA Radio Primetime Show. Die läuft übrigens immer Montag bis Freitag von 16 bis 19 Uhr auf AIDA Radio. Empfangt ihr über DAB+. Und die Highlights packen wir eben immer in unserem Podcast zusammen. Und den gibt es dann immer freitags nach der Sendung ab 19 Uhr. Überall da, wo es Podcasts gibt. Und natürlich auch auf aidaradio.de in der Mediathek. Ich kann euch nur empfehlen, abonniert diesen Podcast, dann verpasst ihr auch keine Folge. Und super wäre natürlich auch, wenn ihr diesen Podcast euren Freunden, Bekannten oder auch der Familie empfehlt, die den gerne hören möchten. Entweder wir hören uns auf AIDA Radio oder bis zur nächsten Folge, nächsten Freitag.